Düsseldorf, eine Stadt mit Herz, Hand und Humor. Und mittendrin Josef Hinkel, Bäcker, Bürgermeister und Bürgerversteher. In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche durch die Altstadt, über den Karlsplatz bis in die Backstube und ins Rathaus. Ich spreche mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus allen Lebensstationen Josef Hinkels, von der Jugendzeit über den Karneval bis zur Politik. Was treibt ihn an? Welche Werte prägen ihn? Und wie gelingt es ihm gleichzeitig, Handwerker, Unternehmer und Brückenbauer zu sein? Für Menschen, für Stadtteile, für Düsseldorf. Ich lerne einen Menschen kennen, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und dabei ganze Stadtviertel bewegt. Willkommen bei Josef Hinkel, Handwerk, Haltung, Heimat. Ein Podcast über Leben und Leidenschaft, über Heimatgefühl und Haltung und über das Brot, das alles zusammenhält. Folge 1. Ein Kind der Altstadt. Handwerk mit Herz und Haltung. Ich treffe Josef Hinkel im Büro des Bürgermeisters im Rathaus. Hell und freundlich die Räume. An den Wänden hängt seine Lieblingskunst. Ansonsten ist es ruhig im Büro. Wir haben Sommerferien und eigentlich hat der Bürgermeister Urlaub. Aber der Wahlkampf ist wichtiger. Schließlich wird in 6 Wochen gewählt. Und Josef, so nennen ihn alle, tritt in der Rolle des Bürgermeisters an. Beim vergangenen Mal war er auch noch der Bäckermeister. Doch nachdem Tochter Sophie das Geschäft übernommen hat, ist er halt nur noch Politiker. Vollblutpolitiker. Wir setzen uns, trinken einen Kaffee und reden über seine Wurzeln. Denn Josef ist, das merkt man sofort, ein echtes Kind der Altstadt.
Ja, natürlich mitten in der Bäckerei aufgewachsen und bin tatsächlich geboren eher in Bilk, im Martinus-Hospital. Da hatte gegenüber mein Urgroßvater die allererste Düsseldorfer Hinkelbäckerei. Und, aber wir wohnen halt eben schon seitdem ich geboren bin auf der Mittelstraße 25. Damals war die Backstube noch unten drin. So, das heißt natürlich klar, man wächst mitten im Betrieb auf. Schon als kleines Kind sind wir natürlich dann auch noch teilweise mit kleinen Schürzchen durch die Backstube gewetzt und haben dummes Zeug gemacht und haben auch natürlich Dinge getan, wo ja Mama und Papa immer vorsichtig waren. Denn da stehen natürlich auch Maschinen, die man einfach auch früher viel ungeschützter auch anmachen konnte als kleines Kind. Und das war spannend. Und letztendlich direkt vor der Tür ja auch den Karlsplatz, der damals ja noch ein ganz anderer Wochenmarkt war. Ich weiß noch, da gab es dann hin in der Ecke, wo es Dauser ist, gab es dann die Stelle, wo dann lebende Hühner, braune Hühner waren das dann echt verkauft worden. Und die ganzen Bauern erleben, die aus Hamm, aus der Flehe, aus Formerswerder leben, dann nach Düsseldorf gekommen sind, ein paar Innenstadt zum Kaffee und erleben dann da ihr Gemüse und auch Blumen dann zu verkaufen. Das war schon sehr, sehr schön und dann wächst man natürlich auch nicht nur zu Hause auf, sondern auch natürlich in der Kirchengemeinde und Max-Schule, da bin ich gegangen, anschließend mit schon natürlich frühzeitig im Messdiener Reine Max Rehe. Ich glaube, sozialisiert in die Gesellschaft bin ich geworden, eigentlich in der Jugendarbeit bei uns. Ich habe das auch lange gemacht, bis zu meinem 19. Lebensjahr. Etwa habe ich da schon aktiv auch mitgemacht. Ja, und man ist halt eben mitten in der Altstadt und Mama geht natürlich ab und zu mit am Spielplatz, Schwanenmarkt oder Hofgarten spazieren und diese ganzen Dinge, die man als kleines Kind halt eben früher gemacht hat. Das war eine schöne Zeit und mit den 5 Geschwistern, das war schon eine sehr eigene Dynamik bei uns in der Gruppe. Ich war als Dritter in der 6er-Gruppe. War natürlich immer der King. Der Älteste hat immer dann die Erziehungsmaßnahmen des Vaters aushalten müssen. Und ich habe erleben dann die ganzen Freiheiten, die er dann quasi erkämpft hat, dann ausnutzen können. Und ich und meine beiden jüngeren Brüder waren schon so eine ganz wilde Clique. Wir haben also wirklich viel Spaß miteinander gehabt.
Die Geschichte der Bäckerei beginnt mit seinem Urgroßvater Jean. Doch dann kam der Krieg.
Hugos Vater, der hat auf dem Galopperstraße danach sein Eigentum, Bäckerei dann gehabt. War auch Schützenchef, witzigerweise, also ein ganz aktiver Ehrenamtler in Bilk. Und mein Großvater, der Hans Hinkel, der Herr Schaan, der ist dann da weggegangen, weil eben die anderen Geschwister diesen Betrieb übernommen haben und hat dann auf dem Burgplatz hier gegenüber vom Rathaus die Bäckerei, eine Bäckerei eröffnet. Und die ist dann im Krieg zerstört worden. Vollschaden, Totalschaden, ich glaube im April war es, 1944. Und dann gab es halt eben so Notbäckereien. Und eine dieser Notbäckereien war halt eben auf der Mittelstraße 25. Und die hat mein Vater, der war auch zweiter Sohn, zweitgeborener Sohn, eben dann damals übernommen und habe eben für Indisdorf Brot zu backen. Das war damals ja schon echtes noch ein wichtiges Bedürfnis, auch nach dem Krieg halt eben in Grundnahrungsmittel zu backen. Und nach dem Aufbau an der Stelle auch haben wir dann da eben die dritte quasi Bäckerei Hinkel gehabt im Generationswechsel. Und mein Vater hat damals schon auf der Hohe Straße dann eine Bäckerei übernehmen können, Bäckerei Müller, die aber eben keinen Nachfolger annähern, keine Kinder. Und dadurch konnte mein Vater diesen Betrieb übernehmen und da ist die Produktion von der Mittelstraße zur Hohe Straße gewandert. Und den Betrieb habe ich dann letztendlich übernommen, konnte den meiner Generation auch wieder um zwei weitere Grundstücke vergrößern. Jetzt haben wir da 1000 Quadratmeter Grund letztendlich, wo wir unsere Produktion, Verwaltung, Lager, alles haben. Und so hat sich unser Betrieb, glaube ich, ganz, ganz prima auch, das prima auch entwickelt.
Dass Josef die Bäckerei übernimmt, das war immer klar.
Bin damals eben nicht wie meine ganzen Freunde ins Gehaus gegangen, das fand ich damals sehr bedauerlich, sondern neben in der Hauptschule weitergegangen, Neusser Straße. Und das war mir immer klar, dass ich den Betrieb meines Vaters übernehmen möchte. Ich konnte wirklich perfekt mit ihm, das war ein richtig guter Mann, auch eine hohe Intellektualität, aber halt eben auch ein wilder Arbeiter auch. Und das hat mich immer beeindruckt und ich konnte auch über dem sprechen. Also wir haben ein sehr enges Verhältnis miteinander gehabt. Und da war für mich schon auch klar, dass ich den Betrieb übernehmen möchte.
Wenn du daran denkst, welche Werte dir deine Eltern mitgegeben haben, was war das? Oder welche Werte waren das? Woran erinnerst du dich da?
Tja, das ist natürlich das Vorleben. Die sagen ja nicht, Josef, mach das und das und das und so und so und so. Das sagt man sicherlich auch. Das lehnt sich eng noch an den 10 Geboten, die wir ja aus unserer Religion auch kennen, sondern eigentlich durch das Vorleben. Wirklich unglaublich fleißig, auch hart zu sich selber sein. Durchaus und auch Durchhaltevermögen, die ganzen Dinge, die ja dann was ausmachen. Und das hat mein Vater mich auch tatsächlich gelehrt, immer auf die Kernkompetenz sich einschießen. Also wenn wir sagen, wie Bäcker Hinkel, wie ist die? Das ist die Bäckerei der Brotfreunde. Das war damals eine Erfindung meines Vaters, der Name, aber auch letztendlich in der Ausrichtung. Das heißt, wir haben uns wirklich den Schwerpunkt auf Brot gelegt. Das habe ich sehr geliebt, denn ich habe dann, nachdem ich den Laden da mit 23 anfangen durfte zu führen, mit 28, 29 dann übernehmen konnte, habe ich damit natürlich noch sehr daran gearbeitet. Also jede Menge Brotrezepte immer wieder auch bei guten Kollegen mir dann abgeschaut und dann die auch dann noch weiterentwickelt. Man kann ja aus einem wunderbaren Grundteig kann man ja durch verschiedene Zutaten von Gewürzen bis zu Früchten bis zu Körnern bis zu Saaten so viele verschiedene Brotsorten entwickelt, dass wir eben den Schwerpunkt auf Brot gelegt haben. Das habe ich bei meinem Vater gelernt. Und eben alles, was stumm rum war, also belegte Brötchen oder Kaffee aus Schank oder Sahne und Krähen, die haben wir wirklich immer mehr rausgenommen. Ich weiß noch, als Kind gab es noch eine Frankfurter Grenze bei uns. Das Letzte war, was ich noch dann als Letztes rausgenommen waren die Bienenstich, die halt eben mit der Krähen gefüllt wird. Da kam halt eben die Europäische Union über Berlin, Düsseldorf, eben die Aussage, wenn sie keine Kühltheke haben, am Ende sogar keine geschlossene Kühlkette, bla bla bla, dann dürfen sie auch keine Krähen mehr anbieten bei ihren Kunden. Da habe ich dann gesagt, okay, passt eh nicht zu uns, sondern wir sind Hardcore-Brotbäcker. Und deshalb Brot ja, Blechkuchen ja, schöne Brötchen ja. Super Weihnachtsgebäck erleben. Wir haben ja durch den Urgroßvater ein ganz altes Sprintenrezept, wo der Teig wirklich 3-4 Monate liegen muss. Aber dann ist es das auch schon. Keine Filialisierung gehört dazu. Da gehört auch dazu, dass man sich als ganzes Team, als Bäckerei auch wirklich 3 Wochen im Jahr in den Schulferien halt eben wirklich Betriebsferien macht, um halt eben dann an der Stelle wirklich auch mal den Betrieb ruhen zu lassen, wenn man als Chef auch wirklich dann mal Feierabend hat. Und so ist man halt eben dann in diesen Beruf reingegangen und das hat mir immer viel Freude gemacht.
Für Josef ist Backen mehr als nur Handwerk. Es ist Verantwortung.
Man hat natürlich als Bäcker nicht nur einfach den Blick auf sich zu richten, sondern natürlich auch die ganze Gesellschaft. Das sieht man ja schon klar, auch an der Möglichkeit nach der Zerstörung der Krieg, dass man sagt, wir müssen eben für die Grundversorgung auch dastehen als Polbäcker. Und der Bäcker hat eben ein sehr preiswertes Grundnahrungsmittel, wo alles so drin ist, vom Eiweiß bis zum Kohlenhydrate, von den Ballaststoffen bis zu den, was weiß ich, für Vitaminen, die halt eben auch noch nach dem Backen sicherlich noch dann auch da drin sind. Das ist eine große Verantwortung, die wir haben und natürlich geht das auch darüber hinaus. Also wenn bei mir Menschen sagen, sie haben kein Geld, dann gehen die nicht hungrig nach Hause. Bekommen die natürlich ihr Brot, auch wenn das vielleicht vom Tag vorher dann geschnitten ist, damit das halt eben dann eben auch weiß, jawohl, wir erfüllen unsere Aufgabe auch als Bäckermeister. Da ist meine Tochter Bäckermeisterin halt eben wirklich auch mit dem sozialen Anspruch hat, eben auch ein Brot aus Mittel zur Verfügung zu stellen, was eben auch jeder sich leisten kann. Wir bilden natürlich aus Bäcker und Verkäuferinnen. Ja. Augenblick ist eine Verkäuferin zu kommen, also im Service gar nicht möglich, ganz schwer. Bäcker habe ich relativ viele. Ich habe, das sage ich ja schon fast schon ein bisschen mit Stolz, in meinem Betrieb rund 250 junge Bäckermeisterskinder, die halt eben dann ihren Betrieb übernommen haben oder vielleicht noch übernehmen, dann auch ausgebildet. Das heißt, fast 2-3%, wenn die andere Betriebe hätten, weiß ich nicht, dann würden 2-3% der deutschen Bäcker tatsächlich bei mir am Busen genuckelt haben, ist ja schon ein schönes Gefühl, macht mich auch ein bisschen stolz. Aber wir haben eben auch noch Verantwortung außerhalb des Betriebes und das war ein bisschen konträr zu der Meinung meines Vaters, sagte Josef, konzentriere dich nur auf deinen Betrieb, das ist auch nicht falsch. Ich habe aber dann eben gesagt, okay, ich mache auch noch mit den jungen Bäckermeisterkollegen, das sind ja ein Bäcker Düsseldorf geworden nachher, eben man trifft sich miteinander. Die haben ja alle das gleiche Problem, wir haben alle einen Vater gehabt, einen starken Vater gehabt und Betrieb gehabt, der halt eben dann irgendwann mal auch von denen übernommen werden sollte. Und da habe ich halt eben dann Menschen zusammengeführt, das waren in der Spitze 25 junge Bäckermeisterskinder, nicht nur Jungs, sondern auch Mädels da waren dann dabei, der Anne Schlüter zum Beispiel von der Oststraße, die halt eben dann gemeinsam einfach die Probleme gewälzt hat, aber eben auch gemeinsam Labo gemacht hat. Und am Ende auch, das ist noch relativ bekannt sogar jetzt in Düsseldorf, gemeinsam auf Karneval gefeiert haben. Also Karneval der Bäcker ist schon so ein bisschen eine kultige Veranstaltung gewesen, die aus dieser Wurzel letztendlich entspringt. Und das war deshalb für mich gut, weil man als Chef, wenn man auch damals zu Beginn 23 Mitarbeiter ist, jetzt 120, hat man natürlich immer das Gefühl, du bist nicht auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern. Das war mein Vater sicherlich, meine Mutter sicherlich. Aber ansonsten war im Betrieb immer natürlich klar, du bist der Chef. Aber wenn man sich mit jungen Kolleginnen und Kollegen trifft, die eben die gleiche Situation haben, dann kann man mit denen auf Augenhöhe auch mal Probleme wälzen. Auch subjektive Probleme, also was sogenannte emotionale Probleme, wenn du sagst, boah, ey, die geben mir sowas an Kicks, meine Mitarbeiter, die hören nur immer auf meinen Papa und nein. Die ganzen Dinge, das ist wichtig und das war schön. Deshalb haben wir auch jetzt noch, und das ist ja wirklich schon jetzt 40 Jahre her, dass wir da angefangen haben mit, wir haben immer noch ein ausgesprochen enges und freundschaftliches Verhältnis miteinander. Inzwischen ist es sogar so weit, dass wir durch unseren Next Generation Trust, so haben wir das immer genannt, wo wir unsere Kinder zusammengebracht haben, dass die schon miteinander so umklüngeln und erleben, eben irgendwie das was tun, was wir auch in der Vorgeneration gemacht haben. Dadurch haben wir zwar sicherlich Konkurrenzsituationen mit den Kollegen, das gehört auch dazu, das muss auch sein, aber immer fair und immer auch, immer auch offen miteinander sprechen. Und deshalb haben wir dann nie Krieg miteinander gehabt, sondern wirklich einfach gesagt, jawohl, wir haben natürlich unsere Feindbilder gemeinsam, das Feindbilder, das sind wir nicht selber, sondern sind natürlich eher die, ja, wie soll ich sagen, die Filialketten, die von draußen nach Düsseldorf reindrängen oder gerne auch die Industrie, die stark reindrängt mit einem Backwerk der Welt und wie sie alle heißen. Und das hat uns immer auch zusammengeschweißt und ich glaube, deshalb sind wir auch alle so erfolgreich. Und es gibt in Düsseldorf, wenn ich mal andere Städte schaue, vergleichsweise wirklich noch viele Kollegen. Wir haben in Düsseldorf in der Innung noch wirklich 12 gute Kollegen. Da gehören natürlich auch die Großen dazu, wie Schüren, wie Terbeuthen, Puppe, Pass, Stadtbäcker. Aber eben auch hier Bäckerei Bulle und Bäckerei Hinkel hier, eben die vermeintlich kleineren Betriebe. Und Das ist in anderen Städten, die eben früher Krieg miteinander geführt haben, eben nicht mehr so. Deshalb bin ich wirklich auch in dem Punkt sehr, sehr zufrieden und glücklich über die Situation, die die Handwerksbäcker Düsseldorf hier haben.
Josef war angekommen. Im Beruf, in der Stadtgesellschaft. Doch dann kamen neue Aufgaben und neue Herausforderungen.
Ich war aber dann in der Situation irgendwann mit Ende 40, wo ich halt eben durch Zufall einen jungen Bäckermeister hatte, der meine rechte Hand war, mein Assistent am Ende, mein Betriebsleiter dann ganz am Ende. Das ist nämlich Gauert, den er jetzt dann auch sich selbstständig gemacht hat mit der Bäckerer Bulle. Und dann sind natürlich Freiräume entstanden. Und dann kam irgendwann die Frage von den Senatoren der Weißfrecke, ob ich nicht deren Sprecher werden wollte. Da habe ich überlegt, boah, okay, mach's mal, ne? So, und wer mich kennt, da wird es ja Kreativität. Und dann war das als Senatssprecher, haben wir eben bei den Weißfrecken schon wirklich viel bewegt. Wir haben die närrische Reifeprüfung, die jetzt dann auch natürlich der Verein übernommen hatte, dann angedeutet. Ja, die erste Rede auf der Bühne, wo man eben mal zeigt, okay, was macht man, wenn man einen verrückten, bekannten Promi, Politiker, egal wer auf die Bühne stellt und man dem einfach eine eigene Rede soll, der das nachher nie wieder tut, wo er auch nicht wieder, also kein Bühnenredner. Das ist sehr, sehr erfolgreich bei denen. Ich habe den goldenen Lackschuh damals mitentwickelt. Das war teilweise auch mit großen Widerständen aus dem Verein, weil natürlich den Lackschuh, okay, wenn man schenkt, verschenkt eine Schuhe, weil wir gehen mal weg, bla bla bla. Aber ich fand, Lackschuh-Karneval kann ruhig auch, wenn man ein soziales Projekt fördern will, auch ein goldener Lackschuh da sein. Weil der weiß, das gibt es immer noch. Und dann kam die Idee, das war der dritte Punkt, wie kriegen wir denn auf die Bühne junge Menschen, um halt eben da regelmäßig dann mitreden, singen, zu machen. Also und dann kam der Ruf von Engelbert Ochsenfort zu mir. Er sagt, Josef, komm doch bitte mal zu mir in die Tante Anna. Saß ich dann da. Das Bett wird erst von mir wieder, dass ich einen Hoppeditz mache. Aber damals die Zeit, wo dann der Tom Bauer dann Hoppeditz wurde. Nee, jetzt sagt er mal, kannst du dir vorstellen, Karnevalsprinz zu sein? Boah. Ich gedacht, mein Gott, das ist natürlich eine Hausnummer. Sagt er, ja, und am besten wäre natürlich meine Tochter Barbara. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, die sagt, jetzt siehst du das nicht. Bitte. Und dann sagt es aber, okay, komm, dann müssen wir uns so auf Freiheit geben, mach. Da habe ich den Engelbert, komm. Ich, mal Leute, das sind 3 Monate, eine ganz kurze Session von 11.11. bis zum, ich glaube, Anfang Februar war es schon wieder vorbei. Das war eine denkbar kürzeste Session. Und dann bin ich da eingestiegen und habe dann eben dann da Vollgas gegeben. Und ich habe da wirklich so richtig Gas gegeben, wenn man das als Unternehmer kennt. Aber eben rund um die Uhr. Und dann hast du manchmal auch so 22, 23, 24 Auftritte an einem Samstag über den ganzen Tag verteilt. Und das ist schon echt hart. Dann hast du am nächsten Morgen erstmal das Gefühl, du hast einen Kater vom Stress. Denn du trinkst ja nicht viel Alkohol. Wenn du bei jeder Veranstaltung ein Glas Bier trinken würdest, hättest du schon mal was zu tun. Und dann war das eben dann auch zu Ende. Und dann gingen dann 1-2 Jahre ins Land. Und dann kam der Engelbert Ochs sofort auf mich zu und sagte, eigentlich kam der Dino Conti-Micke auf mich zu und sagte, jo, was hältst du davon, wenn wir CC übernehmen, der Engelbert Ochs mal sucht Nachfolger, macht er. Dann Engelbert kam eben auch auf mich zu und damals war ich natürlich schon in gewisser Weise dann auch so, hat ja schon Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und dann den Leuten dann zu kommunizieren. Das ist ja im Karneval eben ganz besonders, man spricht ja mit dem Publikum. Und habe ich mich dann eben auch dazu durchgerungen, Vizepräsident zu werden und habe dann eben dann auch die Rolle des Präsidenten übernehmen dürfen in CC und hatten damals dann eben auch gemeinsam mit Engelbert noch diese 3 Mottofiguren, Hoppeditz, den Herrschen von Tilly Manders und die Venezia und den Herrschen Löwen als 3 Stirn quasi. Man hat immer so einen 3-Fuß, steht da stabil. Und das war schon auch sehr, sehr sehr, sehr cool und wir haben da auch viele Dinge getan, die sehr außergewöhnlich waren. Damals eben, das fand ich damals sehr wichtig, denn Düsseldorf steht dafür verschiedene Dinge, ganz besonders auch im Karneval eben. Das ist Politik, das ist die Mode, das ist aber eben auch diese quirlige Lebenskraft. Und ich hatte damals einen Hoppeditz-Redenschreiber zum Beispiel, der unbekannt ist, der aber wirklich deutlich politischer war, als nur eben Reimrede. Und damit haben wir es tatsächlich sogar in die BZ geschafft. Zuerst nur die Rede, nachher eben in Gänze, Ausführung nachher in Gänze, beim zweiten Jahr in Gänze, mit Kommentaren dazu. Das fand ich natürlich dann echt stark. Wenn halt eben die Welt daneben dann sowas abdrucken mit Kommentaren dazu, das fand ich schon sich gut. So Spätzle-Bonsai, damals war der Oberhofmeister, der Dichter Parkeller, sondern Thomas Geisel. Das ist natürlich dann immer ein ganz besonders schönes Wortspiel gewesen, das auch nachhaltig dann auch bekannt geblieben war. So, und dann war aber dann irgendwann auch tatsächlich aus vereinsvorstandsinternen Problemen. Da bin ich dann gedacht, okay, das ist nicht mehr mein Ding, ich muss mich zurückziehen, wieder auch zurück in meinen Betrieb. Habe ich dann gemacht und seitdem bin ich im Betrieb. Und jetzt kommt die nächste Frage, auf die du hinziehst. Nach Karneval kommt natürlich dann jetzt die Politik. Und letztendlich war es so, oder ist es so, dass meine Tochter natürlich auch schon mit 18 Jahren mir sagte, Josef, Papa, ich möchte deinen Betrieb schon gerne übernehmen. Und ich gehe auch ganz gezielt vor. Ich mache bei dir die Lehre und gehe dann ins Studium. Ist dann auch gewesen, Maastricht hat dann den Bachelor in Personal Resourcement, also Personalführung, was ja wichtig ist fürs Handwerk, gegangen. Hat dann in Düsseldorf dort nebenberuflich dann den Master gemacht, auch mit dem Master-Titel Führungsmethoden im deutschen Bäckerhandwerk. Hat da eben bei Kollegen dann fragen können, mit meinem Namen natürlich unterstützen, dass sie auch darauf reagieren, was denn die Mitarbeiter wohl sagen zu den Führungszielen, die da sind. War ganz interessant, das ist wirklich tolle Masterarbeit. Und die ist halt eben dann eingestiegen. Und dadurch ist die Frage, was mache ich denn tatsächlich auch? Das ist die Frage, war so gar nicht da, weil so alt war der Prozess. Und aber in diese Phase kam halt eben Friedrich Konzen Senior halt eben auf mich zu und sagt, Josef, komm mich doch bitte mal im Rathaus besuchen. Da wäre es perfekt, der ist von mir, geh mal hin und quatsch mit dir, man kennt sich ja, ist ja ein Unternehmer bei uns in der Karlstadt. Und sagt der Josef, was hältst du davon, wenn du mein Nachfolger hier im Stadtrat wirst? Er sagt, ja, Fritz, ich werde doch niemals Politiker werden. Und haben wir natürlich auch Bedenkzeit, habe jetzt mal natürlich auch da ähnlich wie beim Engelwert abgesagt. Und bin dann zu meiner Frau und sagte, Josef, das ist doch eigentlich genau dein Ding. Du kannst mit Menschen, du kannst an den Menschen zugehen. Warum machst du das denn nicht? Sophie ist ja da. Wenn man als alternder Herr, eben noch nicht drüber gesprochen, wenn man als alternder Herr dann da steht und sagt, ich weiß alles besser als meine Nachfolgerin, ist das doof. So, und dann war eben die Situation, bin zu Fritz Konz beim Zeilengespräch und wird Fritz, ich mache es. Er wollte nicht mehr antreten, zur Zeit war er natürlich happy. Der hat natürlich auch überlegt, wer wird denn mein Nachfolger? Ist immer ein Problem, auch jemand zu finden, der das dann auch macht, angemessen macht. Und dann gehen wir in den Wahlkampf und dann hatte ich das Gespür, dass da, sagen wir so, da kam eben die Frage bei mir an, gar nicht direkt vom Stefan Keller selber, unserem Oberbürgermeister, sondern die Frage tauchte auf, wer wird denn jetzt gedacht, Nachfolger? Das ist Fritz Konz auch eine Position des Bürgermeisters. Und irgendwann taucht die Frage auf und dann wird mit Fritz, Stefan habe ich gesagt, wenn du mich fragst, dann kann ich darüber ernsthaft mal nachdenken. Dann hat er auch tatsächlich am Ende des Tages gefragt. Bin ich natürlich wieder zu meiner Frau, sagt Josef, das ist genau das, was du doch liebst. Und da bin ich quasi als ungelernter Politiker direkt in den Stadtrat gezogen. Auch ein gutes Ergebnis, klar, als Bäckermeister ist mal bekannt. Ich bin übrigens da an der Stelle sehr gespannt, was jetzt am 14. September passiert, denn ich bin jetzt nicht mehr Bäckermeister so sichtbar, sondern halt eben als Politiker, da bin ich schon auch durchaus viel unterwegs. Und halt eben auch direkt Bürgermeister mit den ganzen Aufgaben, die sind. Das eine der schönsten Abenteuer war, in der Corona-Zeit wurde Stefan Keller einmal eine Ratssitzung, auch eine HFA-Sitzung, war eben auch eine Ratssitzung, dann Corona hatte. Du musst eine komplette Ratssitzung dann leiten. Das war meine echte Herausforderung, so eine Aufgabe. Und jetzt bin ich halt eben jetzt hier Ende der ersten Wahlperiode und bin erschienen, einfach nochmal einzutreten. Und jetzt läuft der Wahlkampf, ne? Ja, das ist ein Nachteilprozess, das gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist einfach so. Und eben, wenn man die Frage dann den erfahrenen Leuten stellt, häufig zum Beispiel bei unserem Fraktionschef, ist ja einer der Erfahrenen, der Master Yoda quasi bei uns in der Partei. Und da sagt er, wir arbeiten hier auch nicht mit unserem Geld, sondern wir arbeiten mit dem Geld des Steuerzahlers. Hier müssen eben nicht nur die Parteien, also der Rat, die Ausschüsse vorher, sondern eben auch die Lobbyisten, sprich die Bürger, sprich die Verbände, die halt eben mit den Dingen zu tun haben, Sozialverbände, Künstlerverbände, alles mögliche, Verkehrsverbände. Die haben alle auch das Recht, auch und auch letztendlich die Verpflichtung, auch eine Meinung zu solchen Themen zu entwickeln. Und alle natürlich recht. Und trotzdem ist das natürlich immer eine interessante Lernprozess, den man da durchschreiten muss. Und das halt eben auch dann in der richtigen Weise zu ertragen. Und inzwischen sage ich einfach, die Sacharbeit müssen die Funktionsträger in den Ausschüssen durcharbeiten. Und ich höre mir das an, lese mir das durch, arbeite auch teilweise, wenn ich in den Ausschüssen selber noch mit. Und dann wird im Rat darüber abgestimmt. Und dann stimmt man natürlich so, wie natürlich die eigene Fraktion das dann auch dann sich erarbeitet hat. Und dann muss man an der Stelle auch sagen, wir haben ja schon auch nicht nur mit der CDU, auch mit unseren Kooperationspartnern, aber auch mit den anderen Parteien wirklich Düsseldorf in den letzten 5 Jahren wirklich gut nach vorne gebracht, muss man ja wirklich sagen. Da kann man auch unten und immer auch in den Hahnsuppe finden, aber das Thema wollen wir rausnehmen. Ja. Fahrradwege, ich habe gestern noch mit Freunden darüber gesprochen, die sagen, wir fühlen uns im Augenblick mit den Fahrradwegen schon echt auf dem richtigen Weg. Es gibt natürlich immer auch noch Bauprojekte, die doch irgendwo aufhören. Und dann enden sie in dem sogenannten Nirvana, was natürlich normal ist. Wir werden eine Stadt Düsseldorf nie zu Ende gebaut bekommen. Und das ist dann an der Stelle zum Beispiel einfach, dann sieht man, dass es auf dem Weg ist. Wir sehen auch mit den Entscheidungen, dass wir so Großprojekte wie erleben, die Nordbrücke oder auch das Opernhaus, den Bau von mir ist gerne auch irgendwann mal das, was Aquazoran zahlen und so weiter und so weiter. Dass wir ja eben viele gute Entscheidungen getroffen haben. Große, es gibt kleine gute Entscheidungen, die man natürlich auch noch dann immer wieder auch treffen muss. Und von daher bin ich mit der Arbeit da schon auch sehr zufrieden. Also das Ergebnis, das wir haben in einer Wirtschaftslage, die in Deutschland ja nicht so rosig ist, das schlägt bei uns auch jetzt irgendwann mal sicherlich durch. Das ist schon schön zu sehen, dass wir immer noch eine bedingungsfähige Kommune bleiben. Allein die Tatsache, das haben wir noch gar nicht jetzt sagen können, allein, dass die Tatsache besitzen, die jeden 2 Euro Investitionen in Schulbau gesteckt haben. Das zeigt, wir sind zukunftsorientiert. Wir wollen jetzt den Kindern unter 3 Jahren wollen wir die Unterbringungsmöglichkeiten, die auch kostenfrei ermöglichen. Das sind also Dinge, die können wir uns als Stadt und wollen wir uns auch bewusst erlauben. Wir sind eine Stadt, die gerne wächst. Das heißt also auch viele Kinder hat. Und die müssen natürlich in der richtigen Weise auch dann an der Stelle dann auch dann versorgt werden. Mein erstes Hauptthema ist Repräsentation, ganz eindeutig. Wenn der Stefan Keller eben mich dann bittet, geh nach dein und dann nehme ich das in aller Regel auch wahr und mache das dann auch. Also dann geht es ja letztendlich darum, dass man den Leuten eine Wertschätzung gibt. Dass man denen natürlich die Größe der Stadt und Danke sagt, ob er eine Wertschätzung gibt und sagt, Kinder, das, was er tut, ist für unsere Stadt, das ist für die Menschen, mit denen er es tut, unglaublich wichtig und dafür möchte ich mich bedanken. Das ist eine der schönsten, wichtigsten Aufgaben, die ich als Bürgermeister tatsächlich habe. Die Repräsentation ja natürlich. Und das ist auch klar. Ich bin, das hat jetzt gar nicht unbedingt mit der Aufgabe des Bürgermeisters zu tun, sondern einfach, weil ich doch relativ bekannt bin. Ich nutze einfach gerne auch ein Netzwerk, um all den Menschen hier Türen, auch in die Ämter oder untereinander aufzumachen. Ganz schöne Geschichte, wo ich dann auch komme mit zwei italienischen Menschen rein und sage, wir wollen ähnlich wie Frankreich fest, italienisches Fest haben. Kein Problem. Ich mache immer die Türe auf hier zum Amt für Internationales. Und dann habe ich von denen zwar nichts mehr gehört, aber 5 Monate später ist plötzlich hier am Mainufer ein Italienfest mit 20.000 Besuchern schon am ersten Mal. Das fand ich richtig schön. Das macht mir dann schon auch Freude, also ein Netzwerk zur Verfügung stellen. Ein bisschen Ideen sammeln, Ideen entwickeln.
Das war die erste Folge unseres Podcasts Josef Hinkel, Bäcker, Bürgermeister, Bürgerversteher. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Dann reden wir mit anderen Menschen über Josef Hinkel, über Heimat, über Handwerk und die große Frage, wie bleibt man sich selbst treu, wenn alles um einen herum im Wandel ist?